Wir sind auf der Suche nach Gott. Und wir haben beobachtet, dass es eine Vielfalt von Angeboten und von verschiedenen Wegen gibt, die behaupten, dass sie zu Gott hinführen. Und unsere Frage ist, woher sollen wir wissen, welche die richtige Religion ist? Woher sollen wir wissen, welcher der wirkliche Weg zu Gott ist? Wie können wir den wahren Gott kennenlernen? Und wir haben letztes Mal, ist schon einige Zeit her, haben wir gesehen, dass wenn wir von uns Menschen ausgehen, von unserer menschlichen Erfahrung, dass wir da nicht weiterkommen auf unserer Suche, weil wir zu begrenzt sind, zu subjektiv. Wir brauchen Hilfe von außen, wir brauchen Offenbarung, dass Gott sich selbst uns offenbart. Auf uns allein gestellt können wir Menschen erkennen, dass es Gott gibt, dass wir ein Problem mit ihm haben, dass wir getrennt von ihm sind und dass unser Herz sich ausstreckt nach einer Beziehung mit ihm. Und das sehen wir in allen Religionen. Wir sehen Menschen überall, die sich auf verschiedene Art und Weise nach Gott ausstrecken. Sache ist, wir können Gott nur kennen, wenn er sich uns offenbart, wenn das Umgekehrte passiert, nämlich dass Gott sich nach uns ausstreckt. Dann können wir wirklich Wahrheit kennen und den unendlichen Gott, der uns geschaffen hat. Und das ist natürlich was, was das Christentum behauptet. Dass Gott sich ausgestreckt hat nach uns Menschen. In seinem Wort, in Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist, um zu uns zu kommen. Aber natürlich nicht nur das Christentum, sondern auch die anderen Religionen behaupten das. Alle Religionen haben ihre Propheten, haben ihre heiligen Bücher, behaupten, dass Gott sich offenbart hat. Die Menschen haben das schon erkannt, dass es nur durch Offenbarung geht. Die Frage, die wir jetzt haben, ist, welches von diesen vielen Schriften, von diesen vielen angeblichen Offenbarungen ist wirklich das Wort Gottes? Wie können wir das herausfinden? Und wir haben letztes Mal folgende Annahmen getroffen, nämlich, dass die wahre Offenbarung Gottes die Welt so beschreiben wird, wie sie wirklich ist. Mein Gott, wenn er alles geschaffen hat, wird er wissen, wie alles ist. Wird das übereinstimmen? Ist eigentlich logisch. Zweite Annahme, die wir getroffen haben, Gott wird sich nicht selbst widersprechen. Sonst hätten wir ein Problem. Wenn wir einen schizophrenen Gott hätten, dann wüssten wir so viel wie vorher, nämlich gar nichts. Wenn er einmal das sagt, dann das, dann okay, dann ist eh alles egal. Dritte Annahme war, dass wenn wir Gottes Offenbarung haben, dass sie auch übernatürliche Eigenschaften haben wird. Und die Bibel beansprucht natürlich, Gottes Wort zu sein. Wir haben uns letztes Mal 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 angeschaut, eine ganz bekannte Stelle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, wie wir heil leben können, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Bibel behauptet, Gottes Wort zu sein. Und so haben wir letztes Mal begonnen, die Bibel zu prüfen. Diese Maßstäbe anzulegen und zu fragen, hat die Bibel diese Eigenschaften, die wir von Gottes Offenbarung erwarten würden? Und wir sind draufgekommen, dass die Bibel die Welt und uns Menschen wirklich so beschreibt, wie es ist. Wir haben auch gesehen, dass die geschichtlichen Fakten in der Bibel korrekt sind, alle, die wir überprüfen können. Zumindest soweit wir sie überprüfen können, hat noch nie irgendeine archäologische Entdeckung oder sowas dem widersprochen, was die Bibel sagt. Im Gegenteil, hat es immer bestätigt. Geschichte, die wir in der Bibel lesen, ist wahre Geschichte. Und das ist wichtig für uns, weil Gottes Heilshandeln an uns, Jesu Erlösungswerk für uns, das ist in der wahren Geschichte passiert. An einem wahren Ort, zu einer bestimmten Zeit, ist ein geschichtliches Ereignis, das wir überprüfen können. Und es ist vernünftig anzunehmen, wenn Gott uns die Wahrheit sagt in der Bibel oder wenn die Bibel uns die Wahrheit sagt, wenn es naturwissenschaftliche Fakten betrifft oder geschichtliche Fakten betrifft, dann ist es auch vernünftig anzunehmen, dass die Bibel uns die Wahrheit sagen wird, wenn sie über geistliche Dinge spricht. Zweiter Punkt war, Gott widerspricht sich nicht. Und wir haben gesehen, die Bibel bildet eine wunderbare Einheit. Enthält keine Widersprüche. Obwohl sie über einen langen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren geschrieben wurde, durch 40 verschiedene Autoren aus den unterschiedlichsten Hintergründen in 3 Sprachen auf 3 Kontinenten sehen wir eine ganz erstaunliche Einheit da drin. Es gibt eine durchgehende Geschichte der Erlösung durch Jesus Christus. Und das ist bemerkenswert. Das lässt uns schon mal vermuten, dass da irgendwie so ein Mastermind dahinter steht. Dass es nicht einfach irgendwelche 40 Leute waren, die irgendwas aufgeschrieben haben, sondern das ist ja unwahrscheinlich, wenn wir hier in dem kleinen Kreis, in dem wir sind, irgendein umstrittenes Thema diskutieren würden, hätten wir wahrscheinlich viele unterschiedliche Meinungen. Geschweige denn, wenn wir 40 verschiedene Leute hätten aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen sozialen Schichten mit unterschiedlichen Sprachen. Heute wollen wir uns weitere übernatürliche Merkmale anschauen, die uns auf Gott als den eigentlichen Autor, als den übernatürlichen Autor der Bibel hinweisen. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, für mich eines der stärksten Dinge, ist biblische Prophetie. Die Bibel enthält hunderte Prophetien, die teilweise hunderte Jahre vor ihrer Erfüllung niedergeschrieben wurden oder gesprochen wurden. Und all diese Prophetien wurden haargenau erfüllt. Und wieder, das deutet auf einen Autor hin, der außerhalb von unserer Zeit und außerhalb von unserem Raum steht. Einer, der die Zukunft sehen kann. Das ist was Übernatürliches, das ist nichts, was wir in einem menschlichen Buch finden können. Ich möchte nur ein paar Beispiele anschauen. Erste Beispiel, das ich mir anschauen will, ist die Prophetie über den Perserkönig Kyros. Deswegen sind wir hier in Jesaja 44. Ungefähr 700 Jahre vor Christus hat der Prophet Jesaja prophezeit, dass ein Mann mit dem Namen Kyros den Befehl geben wird, das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Also vor allem um den Tempel geht es hier. Jesaja Kapitel 44, Vers 24 beginnen wir zu lesen. Sehen wir die Prophetie. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen, der zu Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, der Grundstein des Tempels werde gelegt. Lies mal weiter, Kapitel 45. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakob willen und Israels meines Auserwählten habe ich dich beim Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr. Und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Also Gott gebraucht hier wieder mal jemanden, der ihn gar nicht wirklich kennt. Souveränität Gottes. Interessant, diese Prophetie zur Zeit Jesajas. Zur Zeit Jesajas war Jerusalem und der Tempel noch gar nicht zerstört. Und die Perser, deren König der Kyros war, die waren keine Weltmacht. Die waren völlig unbedeutend. Nicht mal die Babylonier, Nebukadnezar, der den Tempel und Jerusalem zerstört hat. Nicht mal die waren an der Macht. Zur Zeit Jesajas waren die Assyrer an der Macht und haben alle anderen beherrscht. Die waren die Weltmacht. Und dann erst 120 Jahre nach dieser Prophetie, 586 vor Christus, haben die Babylonier und der König Nebukadnezar Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört und die Einwohner Jerusalems verschleppt in die Gefangenschaft. Und dann später sind die Babylonier von den Medern und Persern erobert worden, auch Jerusalem, 536. Und der Perserkönig Kyros hat den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. 160 Jahre, nachdem der Prophet Jesaja das prophezeit hat im Namen des Herrn. Die Erfüllung sehen wir in Esra. Esra, da müssen wir nach vorne blättern, ist ein geschichtliches Buch. Die Propheten kommen nach der Geschichte. Esra, Kapitel 1, wir lesen die ersten vier Verse. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Eigentlich hat es ja Jesaja gesagt, vielleicht hat es Jeremia auch prophezeit, ohne dass es aufgeschrieben war. Den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich seinen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Ja, so wie er es prophezeit hat. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also eine Prophetie, die sehr spezifisch erfüllt wurde. Es ist unmöglich, dass ein Mensch den Namen eines Königs, der 160 Jahre später kommt, voraussagen wird und was der befehlen wird. Zweite Prophetie, auch eine geschichtliche Prophetie, ist über die Stadt Tyros. Die Tyrer waren eine große Seemacht in der Antike. Die haben das Mittelmeer kontrolliert. Die Handelswege waren sehr reich. Prophet Hesekiel 586 hat der Prophet Hesekiel hier eine Prophetie über die gesprochen. Hesekiel Kapitel 26. Wir beginnen im Vers 1. Lass uns einfach das ganze Kapitel lesen. Es geschah im 11. Jahr, im 1. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, weil Tyros über Jerusalem sagt, haha, zerbrochen ist das Tor der Völker, es fällt mir zu, ich werde erfüllt, sie ist verwüstet. Darum so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Tyros, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyros zerstören und seine Türme abbrechen. Und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zu einem kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden, mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr, und es wird den Nationen zur Beute werden. Und seine Töchter, die auf dem Feld sind, sollen mit dem Schwert erschlagen werden, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Denn so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige von Norden her über Tyros kommen, mit Pferden und Wagen und Reitern und einem Aufgebot und mit viel Volk. Deine Töchter wird er auf dem Feld mit dem Schwert erschlagen, und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen und einen Belagerungswall gegen dich aufschütten und Langschilde gegen dich aufrichten und den Stoß seines Mauerbrechers gegen deine Mauer richten und deine Türme mit seinen Brecheisen niederreißen. Von der Menge seiner Pferde wird dich ihr Staub bedecken, von dem Lärm der Reiter und Räder und Wagen werden deine Mauern erbeben, wenn er in deine Tore einzieht, wie man in eine Stadt voll Breschen einzieht. Mit den Hufen seiner Pferde wird er alle seine Straßen zerstampfen, deine Straßen zerstampfen, dein Volk wird mit dem Schwert erschlagen und die Gedenksteine deiner Macht werden zu Boden sinken. und sie werden dein Vermögen rauben und deinen Handelsgewinn plündern und deine Mauern abbrechen und deine prächtigen Häuser niederreißen und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie mitten ins Wasser schütten. Und ich werde das Getön deiner Lieder zum Schweigen bringen und der Klang deiner Zithern wird nicht mehr gehört werden und ich werde dich zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze sollst du werden, du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Denn ich, der Herr, habe geredet, spricht der Herr, Herr. So spricht der Herr, Herr zu Tyrus. Werden nicht vom Gedröhn deines Sturzes, der durch Borde stöhnt, wenn in deiner Mitte gemordet wird, die Inseln erbeben? Und alle Fürsten des Meeres werden von ihren Thronen herabsteigen und ihre Mäntel ablegen und ihre bunt gewirkten Kleider ausziehen. In Schrecken werden sie sich kleiden, werden auf der Erde sitzen, immer wieder erzittern und sich über dich entsetzen. Und sie werden ein Klagelied über dich erheben und zu dir sagen, wie bist du verloren gegangen, vom Meer verschwunden, du berühmte Stadt, die mächtig auf dem Meer war, sie und ihre Bewohner, die allen, die dort wohnen, ihren Schrecken einflößte. Nun erzittern die Inseln am Tag deines Sturzes und entsetzt sind die Inseln im Meer wegen deines Endes. Denn so spricht der Herr, Herr, wenn ich dich zu einer verwüsteten Stadt mache, den Städten gleich, die nicht mehr bewohnt werden, wenn ich die Flut über dich heraufsteigen lasse und dich zu gewaltigen die gewaltigen Wasser bedecken, dann lasse ich dich hinabfahren mit denen, die in der Grube hinabfahren, zum Volk der Urzeit und lasse dich in den Tiefen unter der Erde wohnen, in den Trümmerstädten von der Vorzeit her, mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind, damit du nicht mehr bewohnt wirst und erstehst im Land der Lebenden. Tödlichen Schrecknissen gebe ich dich preis und du wirst nicht mehr sein und du wirst gesucht, aber nicht wiedergefunden werden für ewig, spricht der Herr, Herr. Lies deswegen alles, dass wir sehen, wie spezifisch diese Prophetie ist und wie spezifisch sie erfüllt wurde. 7 Dinge, die hier gesagt werden. Erstens, dass Nebukadnezar kommen wird, der Babylonierkönig, und die Stadt Tyrus zerstören wird. Stadt Tyrus auf dem Festland. Es gab noch eine Insel vor dem Festland, die auch zu Tyrus gehört hat. Also es war so eine doppelte Stadt eigentlich. Eine am Land und eine ein Stück draußen auf dem Meer auf einer Insel. Zweitens, viele Nationen werden gegen Tyrus kommen. Drittens, Stadt wird zu einem kahlen Felsen werden. Viertens, die Fischer werden ihre Netze trocknen. Fünftens, ihr Schutt wird ins Wasser geschüttet werden. Sie wird nicht mehr aufgebaut werden und sie wird nicht wiedergefunden werden. Was ist passiert? Ein Jahr nachdem der Prophet Hesekiel diese Prophetie gegeben hat, ist der Babylonierkönig Nebukadnezar gegen Tyrus gezogen, hat begonnen, Tyrus zu belagern. Hat 13 Jahre lang gedauert, die Belagerung. War nicht einfach einzunehmen, die Stadt. Aber er hat sie zerstört und belagert, Tyrus auf dem Festland. Und das war die Unabhängigkeit von den Tyrern als Nation. Später haben die Perser sie unterworfen. Und dann 250 Jahre danach, nachdem Nebukadnezar Tyrus auf dem Festland zerstört hat, 250 Jahre später ist Alexander der Große gekommen. Und er hat begonnen, Tyrus, die da draußen auf der Insel war, zu belagern. Und er hat was Interessantes gemacht. Er hat den ganzen Schutt von der zerstörten Stadt auf dem Festland genommen und hat den ins Meer werfen lassen. Und er hat sozusagen eine Straße bauen lassen vom Land hinüber zur Insel. Hat es zu einer Halbinsel gemacht, Tyrus. Und nach einem 7 Monate langen Kampf, wie wir aus der Geschichte wissen, hat er Tyrus erobert und zerstört. Und wie die Prophetie hier sagt, das antike Tyrus ist nie wieder aufgebaut worden. Es ist ein kahler Felsen, wo die Fischer ihre Boote ankern und wo sie ihre Netze auslegen zum Trocknen, wie der Herr es prophezeit hat. Sehr spezifische Prophetie, sehr spezifisch eingetroffen. Ein drittes Beispiel noch, und das ist noch interessanter, noch imposanter auch und noch wichtiger, das sind die messianischen Prophetien. Also die Prophetien im Alten Testament, und davon gibt es Hunderte, die den verheißenen Messias, Jesus, prophezeit haben, und zwar sehr spezifisch. Es gibt über 300 solche Prophetien über den verheißenen Retter im Alten Testament. Und Jesus hat alle bis ins Detail erfüllt, oft hunderte Jahre, viele hunderte Jahre, nachdem sie gegeben wurden. Peter Stoner, der hat ein Buch geschrieben drüber, der hat die statistische Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass das zufällig erfüllt werden kann, diese Prophetien. Und er hat nur 8 davon rausgegriffen. Nämlich die Prophetie, dass Jesus geboren wird in Bethlehem, das ist in Micha 5, Vers 2, dass er einen Vorläufer haben wird, Johannes den Täufer, Maleachi 3, Vers 1, dass er auf einem Esel nach Jerusalem einziehen wird, Zacharja 9, Vers 9, dass er von einem Freund verraten wird, dass er für 30 Silberstücke verkauft werden wird, das ist auch in Zacharja Kapitel 7, die dann in den Tempel geworfen werden, Zacharja 11, dass er still sein wird vor seinen Anklägern, Jesaja 53, und dass seine Hände und seine Füße durchbohrt werden, Psalm 22. Er hat diese 8 spezifischen Prophetien genommen, hat ausgerechnet, wie wahrscheinlich wäre es, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte zufällig diese Prophetien erfüllt. Und er ist draufgekommen, die Wahrscheinlichkeit wäre 1 zu 10 hoch 17, also 17 Nullen hinten dran. Hat ausgerechnet, wie wahrscheinlich wäre es, dass 48 Prophetien zufällig erfüllt würden. Und ist auf eine Zahl gekommen, 1 zu 10 hoch 157, also 157 Nullen. In der Naturwissenschaft spricht man von unmöglich ab 1 zu 10 hoch 50. Nur so, das sind Zahlen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber nur, um euch eine Vorstellung zu geben. Es ist unmöglich, dass sie jemand zufällig erfüllt hat. Und das sind hier 8 oder 48 Prophetien. Wir haben über 300. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, die zufällig zu erfüllen? Und die sind alle sehr spezifisch. Und das sind sehr viele Prophetien dabei, die man nicht beeinflussen kann als Mensch. Keiner kann beeinflussen, wo man geboren wird. Es prophezeit, dass Jesus, der Messias, geboren wird in Bethlehem von einer Jungfrau, dass er aufwachsen wird in Nazareth, dass er nach Ägypten fliehen wird. Der ganze Kindermord von Herodes dem Großen war prophezeit. Dann haben wir solche Stellen wie Jesaja 53, Psalm 22, wo Details der Kreuzigung beschrieben werden, bevor die Todesstrafe der Kreuzigung überhaupt erfunden war. Und so Details, wie dass sie sein Gewand teilen werden unterm Kreuz, dass er gekreuzigt werden wird mit Verbrechern, dass er in das Grab eines Reichen gelegt wird und so weiter. Es ist unmöglich, dass ein Mensch diese Details hunderte Jahre zuvor erraten könnte und die in ein Buch niederschreibt. Das ist unmöglich, das ist kein menschliches Produkt, diese Bibel, die wir in der Hand halten. Das weist uns auf Gott hin, dass sie ihren Ursprung in Gott hat, der außerhalb von unserer Zeit steht und der die Zukunft voraussehen kann. Natürlich auch starkes Indiz dafür, dass Jesus wirklich der verheißene Retter ist. Dass Jesus der war, der er behauptet hat zu sein. Biblische Prophetie, für mich einer der stärksten Indizien, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und Leute, die zweifeln, die auf der Suche sind, wir können ihnen das zeigen. Können ihnen diese Prophetien zeigen und ihre Erfüllung. Das ist nicht normal. Das ist wirklich Gottes Buch. Das ist kein menschliches Produkt. Zweite Sache, die sehr bemerkenswert ist über oder an der Bibel, ist ihre Unzerstörbarkeit. Menschen haben immer wieder versucht, die Bibel zu zerstören. Keiner hat es geschafft. Noch dazu, wo die Bibel auf vergänglichen Materialien geschrieben wurde ursprünglich. So Dinge wie Papyrus. Zeug, was nicht ewig hält. Und die von Hand kopiert wurden. Und trotzdem haben wir hier in unseren Händen eins oder das bestüberliefernste Dokument aus dem ganzen Altertum. Es gibt mehr Manuskripte, das heißt Abschriften des Neuen Testaments und der Bibel als irgendeines anderen historischen Dokuments. Und zwar weit mehr. Es gibt über 5000 griechische Manuskripte vom Neuen Testament allein. Und dann haben die Kirchenväter die Bibel zitiert, das Neue Testament. Wir haben 40.000 oder an die 40.000 Zitate von Kirchenvätern, wo man auch wieder versuchen kann, den Text zu rekonstruieren. Wissenschaft, die Textkritik hat festgestellt, dass der ursprüngliche Text des Neuen Testaments mit über 99% erhalten ist. Also wir können darauf vertrauen, dass wir das, was wir hier in den Händen halten, wirklich die Bibel ist, so wie sie niedergeschrieben wurde von den ursprünglichen Schreibern. Mindestens 99% Genauigkeit. Und die Dinge, die nicht, wo man nicht ganz sicher sind, das sind Kleinigkeiten. Mal ein Wort hier, ein Wort da. Das beeinflusst die Botschaft der Bibel nicht. Auch das Alte Testament ist fast ohne Fehler überliefert. Das konnte man sehr gut nachprüfen, als die Schriftrollen beim Toten Meer gefunden wurden. Ich glaube, die erste wurde 1947 gefunden. Und da wurden ganze Bücher aus dem Alten Testament gefunden. Zum Beispiel haben eine ganze Jesaja-Rolle gefunden. Und diese Qumran-Rollen, diese Rollen vom Toten Meer, diesen Text konnte man dann vergleichen mit dem Standardtext, den man damals hatte. Sogenannte Masoretentext, benannt nach den jüdischen Schreibern, die den zusammengestellt haben. Und der war 1000 Jahre älter als der Text vom Toten Meer. Konnte man vergleichen. Wie sehr wurde der verfälscht? Wie sehr hat sich der Text verändert über die 1000 Jahre? Und man ist draufgekommen, fast überhaupt nicht. Sind fast identisch. Wieder mit ganz kleinen Unterschieden, die nicht wirklich wichtig sind. Dass einer vielleicht mal statt an Ü ein U geschrieben hat, solche Dinge. Es liegt daran, dass die Schriftgelehrten das als Gottes Wort angesehen haben, als heiligen Text, und die waren sehr sorgfältig, wenn sie den kopiert haben. Zum Beispiel die Buchstaben im Hebräischen haben ja Zahlenwerte. Wenn die das kopiert haben, haben die jedes Wort den Wert abgezählt und dann verglichen mit dem Wert, den sie niedergeschrieben haben von dem Wort. Und wenn sie mit einer Zeile fertig waren, haben sie die Zeile gezählt und verglichen. Und wenn sie mit einer Seite fertig waren, haben sie die Seiten gezählt und verglichen. Und wenn ein Fehler drin war, haben sie das ganze Buch weggeschmissen und mussten ein Bad nehmen, ein kultisches Bad, um wieder rein zu werden. Dann haben sie von neuem begonnen. So heilig war denen Gottes Wort. Deswegen ist es so fast ohne Fehler überliefert. Das kann man von keinem anderen Dokument in der Antike behaupten, schon gar nicht von irgendeinem anderen religiösen Buch. Es sind voller Fehler. Die Bibel hat auch politische Gegner überlebt. Es gab römische Herrscher, die das Christentum und die Bibel zerstören wollten. Es gab kommunistische Regimes, die die Bibel vernichten wollten. Sie haben es nicht geschafft. Die Bibel hat auch ihre philosophischen Kritiker überlebt. Eine coole Geschichte ist von Voltaire. Der hat im 18. Jahrhundert vorausgesagt, dass innerhalb von 100 Jahren nach seinem Tod wird es vorbei sein mit dem Christentum und der Bibel. Witzigerweise 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft das Haus, was ihm gehört hat, und seine Druckerpresse gekauft und haben begonnen, Bibeln zu drucken. Gott hat sein Wort, seine Offenbarung bewahrt. Dritter Punkt hier, was erstaunlich ist, ist die Verbreitung der Bibel. Es gibt kein Buch, was so oft übersetzt wurde in verschiedene Sprachen und gedruckt wurde wie die Bibel. Es gibt an die 2,5 Milliarden Kopien, die gedruckt wurden in über 700 Sprachen. Auch das ist einzigartig. Und man kann erwarten von einem Buch, was uns wirklich Gott gibt, und ein Buch, das den wahren geistlichen Bedürfnissen der Menschen begegnet, dass das eine weite Verbreitung findet, großen Zuspruch findet. Vierter Punkt wäre die moralische Überlegenheit der Bibel. In keinem anderen heiligen, religiösen Buch der Welt gibt es einen höheren Standard für Gerechtigkeit und für Liebe und für Reinheit als in der Bibel. Und alle stimmen damit überein. Selbst die, die Jesus nicht als Gott anerkennen wollen, sagen, ja, der war ein guter Lehrer. Das war heilig, das war gut, das war gerecht, was er gesagt hat. Und wir können das erwarten, dass ein Buch, das Gott uns gibt, in welchem er uns lehrt, wie wir Menschen heil leben können, dass das so aussieht, einen hohen moralischen Anspruch haben. Fünfter Punkt wäre, die Bibel ist ein dynamisches Buch. Die Bibel verändert uns Menschen, die Bibel hat ganze Gesellschaften verändert, wenn Menschen begonnen hatten, nach Gottes Wort zu leben. Da ist eine verändernde Kraft hier in dem Wort Gottes, die wirksam ist in den Menschen, die es umsetzen. Sechster Punkt, die Menschen finden Heil in der Botschaft der Bibel. Jeder Mensch sehnt sich danach zu verstehen, woher komme ich, wo gehe ich hin, was passiert mit mir nach dem Tod, wenn ich sterbe. Woher kommt der Tod, woher kommt Leid in dieser Welt? Und in der Bibel haben wir die Antwort. Und vor allem in dem Leben und in der Auferstehung von Jesus. Da sind alle diese großen Fragen beantwortet und die tiefsten Probleme gelöst. Kolosserbrief sagt uns der Paulus, in ihm, in Christus seid ihr zur Fülle gebracht. Es gibt in keiner anderen Religion eine glaubwürdige Hoffnung auf Vergebung der Sünden und auf ein Leben nach dem Tod mit Gott. Die haben nur wir, weil wir einen auferstandenen Herrn haben. Gott, der Mensch geworden ist, der ein perfektes Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben können. Und der uns das im Austausch anbietet. Unsere Schuld getragen hat und auferstanden ist, da haben wir Hoffnung. Religionen haben das nicht. Da haben wir überall Menschen, die sich versuchen, zu Gott hinzuverdienen. Versuchen, aus sich selbst gut genug zu werden. Und das Problem ist, kein Mensch ist gut genug, um Gemeinschaft mit Gott zu haben aus sich selbst. Große Frage ist, was machst du mit deiner Schuld? Wer nimmt dir deine Schuld ab? Und das hat nur Jesus getan. Nur er hat unsere Schuld getragen. Und nur wir haben einen auferstandenen Herrn. Alle anderen Religionsgründer sind tot. Die Gräber kann man besuchen. Jesu Grab kann man auch besuchen, zumindest wahrscheinlich. Aber es ist leer. Wie es auch bezeugt ist von denen, die es damals gesehen haben, die damals dabei waren. Und deswegen haben auch wir eine Hoffnung auf Auferstehung und auf ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und zuletzt, als siebten Punkt, Argument von den anderen Alternativen. Ich glaube, John Wesley war der Erste, der das so dargestellt hat. Und er hat gesagt, es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, die Existenz der Bibel zu erklären. Und er zählt alle auf. Es können entweder gute Menschen oder gute Engel gewesen sein. Oder zweite Möglichkeit wäre, es waren böse Menschen oder Dämonen. Oder die dritte Möglichkeit war, es war Gott, der das Buch geschrieben hat. Und er sagt, wir können die guten Menschen oder die Engel als Erfinder der Bibel ausschließen, weil die Autoren der Bibel behaupten, dass es Gottes Wort ist. Und gute Menschen werden nicht lügen, sonst wären sie nicht gut. Deswegen können sie nicht die Quelle sein der Bibel. Und auch die schlechten Menschen und die Dämonen können wir ausschließen als Ursprung der Bibel, weil die würden nicht ein Buch schreiben, das eben so einen hohen Standard für Liebe und für Gerechtigkeit und Reinheit vertritt und das den Menschen befiehlt, Gott zu ehren und zu lieben und das Selbstsucht und Sünde verbietet. Die würden kein Buch schreiben, das sie selbst zu ewiger Strafe verdammt, weil sie nicht Buße tun wollen. Also bleibt nur die dritte Möglichkeit, dass wirklich Gott das Buch geschrieben hat. Einzige vernünftige Alternative ist, dass Gott der Autor der Bibel ist. C.S. Lewis und Josh McDowell, die haben ähnliche Argumentationen in Bezug auf die Person Jesu angewandt, der ja das Hauptthema der Bibel ist. Und sie haben gesagt, es gibt nur drei Alternativen, wer Jesus sein kann. Jesus hat so radikale Aussagen gemacht, er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben, sondern leben in alle Ewigkeit. Jesus hat behauptet, Gottes Sohn zu sein, der Gott gleich ist. Er hat behauptet, Gott zu sein. Ziemlich abgefahren. Wir haben nur drei Möglichkeiten, wer dieser Jesus war. Entweder er war ein Lügner, oder er war ein Spinner, oder war der, der er behauptet hat zu sein. Nämlich er war wirklich Gott und Gottes Sohn. Ich zitiere einfach mal hier von C.S. Lewis und dann von Josh McDowell, was sie hier sagen. C.S. Lewis sagt, ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, also Jesus, sagen. Nämlich, ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Und das sagen, wie gesagt, das sagen viele. Ja, er war ein guter Lehrer, er war ein toller Lehrer, aber er war nicht Gott. Und er sagt, das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mann war oder ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Wäre wieder ein Lügner. Er wäre entweder ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hartgekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst eine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder ist ein Verrückter, oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämonen umbringen, oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das war nicht seine Absicht, schreibt C.S. Lewis. Und der war sicher einer der größten Denker. Josh McDowell führt in seinem Buch Wer war dieser Mensch, diesen Gedanken noch weiter aus. Wenn es interessiert, wir haben das Buch hinten liegen am Büchertisch. Er sagt, Jesus beanspruchte Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesu und seine Jünger, aber was sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine riesige Lüge gelehrt und gelebt hat. Und er sagt, es ist noch schlimmer, weil er anderen gesagt haben, sie sollen ihm für ewiges Heil vertrauen. Also dann wäre Jesus unaussprechlich böse gewesen eigentlich. Und er wäre auch ein Tor gewesen, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Also, dann kann man nicht sagen, er war ein guter Lehrer. Er war kein guter Lehrer, wenn er die Leute belügt. Wäre auch ziemlich verrückt, wenn du weißt, dass du eine Lüge verbreitest und dafür ans Kreuz gehst. Das macht kein Mensch. Kein Mensch ist bereit, für eine Lüge zu sterben. Sagen wir zumindest für eine Lüge, die sie selbst erfunden haben. Es gibt viele, die für Lügen und für falsche Religionen sterben wollen. Beste Beispiel sind diese Selbstmordattentäter im Irak. Aber die haben die Lüge nicht selbst erfunden. Der Punkt ist, die sind überzeugt, dass das die Wahrheit ist und wenn sie sich in die Luft sprengen, dass sie belohnt werden und 70 Jungfrauen im Himmel warten. Ja, die sind überzeugt. Falsche Hoffnung ist das Traurige, die werden in der Hölle aufwachen und nicht im Himmel. Das ist eigentlich traurig. Das sind getäuschte Menschen. Ja. Also es gibt Menschen, die gewillt sind, für eine Lüge zu sterben, aber der Punkt ist, sie sind überzeugt davon, dass das die Wahrheit ist. Während wenn Jesus die Lüge selber erfunden hätte, hätte er sterben müssen für etwas, wovon er weiß, dass es falsch ist. Und da gibt es keinen Menschen, der sowas tut. Okay, zweite Möglichkeit wäre, Jesus wäre ein Verrückter gewesen oder irgendein Geistesgestörter. Einer, der selber verwirrt war, der gedacht hat, dass er nur Gott sei. Aber es ist nicht wahr. Aber wenn wir die Bibel lesen und das, was Jesus gesagt hat und was er gelehrt hat und was er getan hat, dann können wir das ausschließen. Ich meine, alle erkennen das an, dass Jesus ein großer Lehrer war. Dass seine Lehre eine Tiefe hat, eine Klarheit, Wahrheit, eine moralische Größe hat. Das kann kein Verrückter geschrieben haben, kein verwirrter Mensch, sowas. Die Bibel selbst sagt uns, die Leute, die Jesus gehört haben, die haben gesagt, niemals hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Die haben das erkannt. Also es waren auch nicht die Worte eines verwirrten oder eines geisteskranken Menschen. Bleibt wieder nur eine Möglichkeit. Glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass er ein Geistesgestörter war? Wenn nicht, dann ist die einzige Alternative, dass er der war, der er behauptet hat zu sein. Nämlich Gott, unser Herr und Gott. Und dann müssen wir die logische Konsequenz ziehen und unsere Knie vor ihm beugen und ihn anbeten. als Gott. Jesus fragt uns, Jesus fragt jeden Menschen, wer sagst du, wer ich bin? Ein Lügner, ein Irrer oder bin ich dein Herr und Gott? Dann müssen wir aber auch die Konsequenz ziehen. Das sind die Alternativen, die wir haben. Okay, nächste Woche wollen wir abschließen, diese kleine Serie. Wir wollen uns das anschauen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, um euch zu beweisen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Und zwar wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein und dann wird er auferstehen. Jesu Auferstehung. Das wollen wir uns nächstes Mal als letzten Punkt ansehen. Warum glauben wir, was wir glauben? Es ist sehr vernünftig, an Jesus zu glauben und an Gottes Wort zu glauben. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir unser Hirn nicht bei der Tür abgeben müssen, sondern Herr, dass wir Christen wirklich einen vernünftigen Glauben haben, dass es Sinn macht, deinem Wort zu glauben, weil ja, sich dein Wort uns empfiehlt, als Gottes Offenbarung. Wir müssen nicht irgendwie einen abgedrehten, irrationalen Sprung machen ins Ungewisse. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort nehmen können und dass wir lesen können und dass wir diese Prophetien nachprüfen können und sie sind erfüllt worden. Wir können erkennen, dass es wer geschrieben hat, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Und wir sehen diese wunderbaren Eigenschaften an deinem Wort, wie es überliefert ist, wie du es bewahrt hast. Wir sehen die Einheit, die da drin ist. Wir sehen, dass die Geschichte stimmt, die geschrieben wurde. Gott, es macht Sinn zu glauben, dass es dein Wort ist. Und wir danken dir, Gott, dass du dich uns offenbart hast, Herr, dass wir Menschen sein dürfen, die dich kennenlernen können, wenn wir nur wollen. Und Herr, ich danke dir, dass du noch viel mehr getan hast, dass du Mensch geworden bist in Jesus und dass du uns erlöst hast, Herr. Wir hätten nichts davon, wenn wir dich erkennen würden und trotzdem getrennt wären. Das wäre fast noch schlimmer, als im Nebel rumzutapsen und überhaupt keine Ahnung zu haben. Aber ich danke dir, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken, dass wir darüber hinaus in Beziehung mit dir sein dürfen, weil du uns erlöst hast. Und dafür wollen wir dich anbeten heute Abend und unsere Knie beugen vor dir und sagen, du bist es wert, Herr, dass wir für dich leben, dass wir dich herrschen lassen über unser Leben. Du bist es wert, Herr, dass wir Menschen sind, die dich anbeten. Danke, Herr, dass du alles für uns getan hast. Amen.